gesagt, ich finde, es ist ein Lernertag für Tag schon im letzten Jahr, aber jetzt noch mehr, weil Sie die aktuelle Situation angesprochen haben. Und vor allem, ich bin jetzt ein Technik-Freak und deswegen ist es für mich ständig ein Lernen. Also, ja, spannend, was die Zeit noch bringt.
Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen. Stimmrecht bedeutet aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und hören Sie zu. Wir bringen Ihnen die Politik und Ihre Menschen näher.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Der heutige Podcast wird ein bisschen anders sein als der erste, als wir Detlef Eisel-Eiselsberg zu Gast hatten. Geschuldet ist die Situation natürlich der Corona-Krise. Mein heutiger Gast, die Clubobfrau der steirischen ÖVP, Barbara Riener, sitzt mir nämlich nicht gegenüber, sondern sie ist ziemlich weit weg von mir. Frau Riener, einen schönen guten Tag. Wo treffe ich Sie denn jetzt virtuell?
Herr Sigmund, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich bin zurzeit im Büro, ganz alleine und konzentriere mich voll auf Ihre Fragen.
Ich bin in Grad-Weinstraß-Engl in meinem Büro, aber ich bin überzeugt davon, dass das Gespräch genauso gut funktionieren wird, als würden wir einander gegenüber sitzen. Wie gesagt, die Situation ist ungewöhnlich, die Tonqualität vielleicht auch nicht ganz so gut, wie man es gewohnt ist, weil wir das Ganze über Telefon, über Handy machen. Aber vom Inhalt her wird das ja keinen Unterschied bedeuten. Frau Riener, Sie sind Clubvorsitzende der steirischen ÖVP. Sie waren im Nationalrat. Sie sind seit 2009 im Landtag. Bevor wir zu Ihrer politischen Aufgabe kommen und dann zu ihrer eigentlichen Profession, die ja auch ein Grund ist, warum wir Sie heute zu Gast haben. Sie haben in Ihrer Vita Geburtsort Wien und dann eine offenbar sehr steirische Kindheit und Jugend. Wie erklären Sie uns denn das?
Das ist ganz einfach erklärt. Mein Vater ist Oberösterreicher, ein Mittelviertler. Meine Mutter ist Burgenländerin aus dem Nordburgenland und sie haben beide Erzieherdienst in Wien gemacht. Und so haben sie sich kennen und lieben gelernt. Mhm. Und die Familiengründung bezüglich meines älteren Bruders und dann kam ich, war noch in Wien. Die drei weiteren Geschwister sind dann schon in der Steiermark geboren. Aufgrund eines Wechsels meines Vaters, der sich beruflich verändert hat, um 1964 ist das Kinderdorf Leiter entstehen wurde.
Das heißt, Sie haben nur Geburtsort Wien, sind aber eine waschechte Steirerin, das darf man, glaube ich, so sagen, oder?
Man kann das sagen, weil ich habe überhaupt keine Erinnerungen in irgendeiner Form an Wien. Ich war 1,5 Jahre, wie ich in die Steiermark gekommen bin. Also alles, was so in Erinnerung der Kindheit ist, ist steirisch.
Detlef Eisel-Eiselsberg war oder ist ein Quereinsteiger und hat erst mit 30 seine erste politische Funktion gehabt. Wie sind denn Sie in die Politik gekommen?
Ja, von der Kindheit auf war ich nicht in der Politik eingebunden, also das heißt auch von der Familie her nicht. Ich bin über meine Personalvertretungsfunktion, sprich über Sozialarbeiterin an der Bezirkshauptmannschaft und da wurde ich dann gefragt 1985, ob ich auf die Personalvertretungsliste gehen möchte. Und da habe ich gesagt, ja, das interessiert mich, ich möchte für andere Rahmenbedingungen verbessern, für die Kolleginnen und Kollegen. Und dann wurde mir gesagt, okay, wenn du auf unsere Liste gehen willst, musst du zum ÖVP dazugehen, was ich dann gemacht habe. Und so kam das Schritt für Schritt, wo ich in die ÖVP hineingewachsen bin.
Das heißt, Sie haben aber auch keine Karriere von Jugend auf, Sie waren auch nicht in der jungen ÖVP oder in einer ähnlichen Organisation tätig?
Nein, habe ich nicht gehabt, nein.
Trotzdem sind Sie heute Clubobfrau der Landeshauptmannpartei. Was sind denn die vorrangigen Aufgaben eines Clubobmannes oder einer Clubobfrau, die über die Aufgaben eines normalen Abgeordneten hinausgehen?
An und für sich ist es eine sehr starke koordinierende Aufgabe. Das heißt, viel auf Kommunikation aufgebaut, wie die Koordination der Arbeit unter den einzelnen Landtagsabgeordneten, Clubmitgliedern, hin zu unseren Regierungsmitgliedern auch die Verbindung, aber auch zu anderen Blue-Bob-Leuten die Verbindung zu halten, Dinge vorab zu besprechen, Verhandlungen zu führen, was ist für die eine Partei möglich, was ist für die andere Partei möglich. Natürlich alles in Unterstützung vom Team des Landtagsclubs mit den Referentinnen und Referenten. Und der Unterschied ist auch im Inhaltlichen, vor allem jeder Landtagsabgeordnete ist verantwortlich für irgendeinen Bereich. Das nennen wir Bereichssprecher. Zurzeit bin ich Bereichssprecherin für Pflege, Sozialhilfe und Kinder- und Jugendhilfe. Aber darüber hinaus hat dann die Klubobfrau oder der Klubobmann den Überblick über die ganzen Inhalte zu bewahren, ja? Weil sonst sind Gespräche hin zu anderen Clubs gar nicht möglich.
Sie haben im Jänner des vergangenen Jahres die Funktion von Karl Lackner übernommen. Jetzt frage ich einmal ganz unverblümt, warum gerade Sie? Gibt es eine gewisse Rangordnung oder eine Nachfolgeordnung in der steirischen ÖVP? Warum ist die Wahl auf Sie gefallen?
Das müssen Sie den Herrn Landeshauptmann fragen. Also der Landesparteihauptmann schlägt dem Landtagsklub und dem Landesparteivorstand, das sind die beiden Gremien, die letztendlich entscheiden, aber schlägt eben eine Person vor. Ich wüsste nicht, dass es irgendwann einmal nicht angenommen wurde, dieser Vorschlag. Also insofern hat der Landesparteiobmann da ein sehr starkes Wort mitzureden. Man schaut genau hin, wer wäre für diese Aufgabe geeignet zu diesem Zeitpunkt, wer hat andere Aufgaben, wer möchte vielleicht auch nicht von seinem Beruf ganz aussteigen. Auch das spielt natürlich eine Rolle, weil die Klubobfrau oder Klubobmann-Funktion ist schon etwas, was viel Zeit bindet und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man einfach noch einen Beruf hat. Also insofern ist das natürlich auch eine wesentliche Entscheidung, jemanden, der gefragt wird vom Landesparteiobmann, aber er ist dieser Frage maßgeblich.
Ich nehme an, in den 14 Monaten, die Sie diese Funktion jetzt bekleiden, haben Sie sich schon sehr gut eingearbeitet, darauf eingestellt? Wie sehr haben Sie sich denn auf die derzeitige Situation, auf diese Krisensituation eingestellt? Haben Sie sich arbeitstechnisch schon so arrangieren können, dass Ihr diesbezüglicher Job ganz normal weiterläuft?
Wenn Sie Kollegen fragen von früher, die im Landesclub mit mir sind und waren, habe ich immer gesagt, ich möchte nicht Facebook, ich möchte keine elektronischen Medien. Ich komme von einem Büro, wo das vis-à-vis wichtig ist, von Angesicht zu Angesicht kommuniziert. Und genau jetzt ist es aber notwendig, dass man viel sich auf Mails einstellt. Das war in den letzten Jahren natürlich auch schon, aber viel über Mails macht, über SMS macht, viel telefoniert, auch mit Videokonferenzen, vor allem im Team auch die notwendigen Besprechungen durchführt. Also ich sage Ihnen, es ist ein Lernen Tag für Tag, schon im letzten Jahr, aber jetzt noch mehr, weil Sie die aktuelle Situation angesprochen haben. Und vor allem, ich bin jetzt ein Technik-Freak und deswegen ist es für mich ständig ein Lernen. Also ja, spannend, was die Zeit noch bringt.
Was können Sie vom Homeoffice aus machen und wie oft müssen Sie noch in den Club gehen?
Also ich kann relativ viel vom Homeoffice machen, das, was nicht geht, wo Rechnungen hereinkommen, die dann letztendlich doch überwiesen werden müssen. Wir wissen ja, wie heikel es gerade in dieser Zeit ist, dass auch Geld überwiesen wird. Also da wollen wir auch als Landtagsclub unseren Beitrag leisten, dass auch die Überweisungen rasch funktionieren. Was aber wir trotzdem machen, sind bei absoluten Notwendigkeiten Sondersitzungen, so wie vorige Woche, wo es um die Verschiebung der Gemeinderatswahl gegangen ist, also um den Gemeinderatswahltag. Da sind wir dann vor Ort mit allen Maßnahmen, die vorgegeben sind, die wir strikt einhalten, von Abstand halten, von Desinfizieren und so weiter.
Weil Sie gerade die Gemeinderatswahlen erwähnt haben, die am 22. März hätten stattfinden sollen, wie sehr sind denn die derzeit überhaupt auf dem Radar?
Also es ist so, dass die Gemeinderatswahl selber, der Wahlkampf, sicher nicht momentan das vorrangigste Ziel ist, weil, wie ich vom Gemeindefunkpräsidenten weiß, dass die Gemeinden sehr gefordert sind, in den täglichen Händchen jetzt Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulbetreuung aufrechthalten, aber Schule ist zu. Was kann eine Gemeinde entscheiden? Wo braucht es unter Umständen auch noch rechtliche Maßnahmen? Also da ist sehr viel an Kommunikation von den Gemeinden aus notwendig. In den alltäglichen Bewältigung der jetzigen Corona-Situation, wenn das normale Leben wieder aufrecht ist, dann wird ein Wahlverzug gesetzt und dann hat man das auch wieder auf dem Radar, wie
Sie gesagt. Ich frage Sie jetzt nicht, wie lange Sie glauben, dass diese Situation noch anhält, sondern ich nehme jetzt einmal dieses Lied von Pizzerra und Jaus her, das Sie natürlich kennen, Liebe macht nicht blind, sondern nur die Augen geschwollen.
Ja.
Darf man das vielleicht ein bisschen abwandeln in Corona lähmt den Staat nicht, sondern macht ihn nur sehr unbeweglich? Ist das einigermaßen stimmig oder ist das zu positiv gesehen?
Also ich würde das zu negativ sehen. Der Staat ist weder gelähmt noch ist er unbeweglich. Also das, was gerade auf Bundesregierungsebene in den Ministerien in den letzten zwei Wochen geleistet wurde, da kann man nur sagen, gut ab und danke dafür. So rasch gearbeitet, auch um mit klaren Maßnahmen, mit klaren Vorgaben, so schnell wurden noch nie Gesetze in dieser Menge verabschiedet, wurden die Verordnungen nicht auf den Weg gebracht und wurden nicht abgearbeitet und werden nicht abgearbeitet. Deswegen ein Danke an alle, die da mitwirken im öffentlichen Dienst, in der Regierung. Also ich würde sagen, wir sind sehr beweglich und auch für die Steiermark gilt das genauso.
Ich habe eigentlich nicht die Regierung und das offizielle Österreich gemeint, sondern die Bevölkerung als solches, die Privatwirtschaft, die kleinen Unternehmen, die natürlich darunter leiden. Momentan ist es auch so, dass die Männer und Frauen in diesem Land wirklich Verständnis dafür haben und alle Maßnahmen mittragen. Irgendwann einmal wird es passieren, dass da ein gewisser Gewöhnungseffekt eintritt und möglicherweise ein Kippen. Glauben Sie, dass das kippen kann oder glauben Sie so sehr an die Österreicherinnen und Österreicher, dass die das bis zum wann immer eintretenden Ende mittragen?
Ich mag schon Ihnen recht geben, dass es jetzt einmal in der ersten Woche nicht das große Problem gegeben hat. Ja, es ist neu, es ist spannend. Für manche ist es schon schwierig, sich an diese Vorgaben zu halten. Für die Familien ist es sicher etwas Neues. Was ich persönlich glaube, was am allerschwierigsten wird, ist, wenn die Zahlen uns zeigen, dass es eigentlich besser wird und die Leute wieder Hoffnung schöpfen. Und glauben so, und jetzt ist alles aus, weil die Regierung aber sagt, wir müssen Schritt für Schritt die Lockerung machen. Wir müssen Schritt für Schritt auch wieder ins gewöhnliche Leben und in das gewohnte Leben eintreten. Das dann beizubehalten, das ist schwierig. Es wird auch für die Wirtschaft wieder das Hochfahren möglich sein. Aber genau das ist es. Der Punkt dann, sich daran zu halten, wenn es eigentlich besser ausschaut, da habe ich ein bisschen Sorge, ob das wirklich so gelingt.
Angesichts der derzeitigen Situation ist allerdings Ihr erlernter Beruf zumindest gleich interessant wie Ihre politische Tätigkeit. Sie sind ja neben diplomierter Sozialarbeiterin und Mediatorin auch Psychotherapeutin. Warum haben Sie sich dazu entschlossen, diesen Beruf zu erlernen?
Also wenn ich ein bisschen ausholen darf, weil das greift eines ins andere über, möchte ich gerne mit der Sozialarbeit beginnen. Ich habe schon eingangs erwähnt, dass mein Vater SOS-Kinderdorfleiter in Stübingen war und ich denke, gerade die Sozialarbeit ist so dieser Entschluss gewesen, als Sozialarbeiterin arbeiten zu wollen, weil es diese familiäre Prägung gibt. War damals Vorschrift, eine Dienstwohnung im SOS-Kinderdorf zu haben. Das heißt, ich bin direkt auch im SOS-Kinderdorf, wir als Familie sind dort mit aufgewachsen. Man hat Freunde, Freundinnen. Und da war für mich so ein Entschluss da, einmal so, wenn man so gewisse Schicksale dann mitkriegt, eigentlich sollte das den Kindern und Jugendlichen erspart bleiben, ja, wenn man dann hört, dass jemand schon 9 Pflegeplätze hinter sich hat. Also es war dann so der Wunsch, Sozialarbeiterin zu werden. Ich habe dann relativ rasch neben der Sozialarbeit schon Familienberatung gemacht. Das heißt, es ist eben über das Familienberatungsförderungsgesetz vom Bund aus, gab es Familienberatungsstellen, so auch in Habsberg, wo ich begonnen habe zu arbeiten. Und da ist dann immer so ein Punkt gewesen, wo man gedacht hat, da könnte man noch mehr tun, da könnte man noch mehr tun. Und das war dann so der Entschluss für die Psychotherapie, nämlich von systemischer Familientherapie die Ausbildung zu machen, die ich dann 1995 abgeschlossen habe und wo ich dann auch in freier Praxis und letztendlich dann auch beim Land Steiermark in einer Beratungsstelle diese Tätigkeit bis zum Ausstieg als Klubobfrau gemacht habe. Die Mediatorin kam dann dazu, weil immer wieder auch Konflikte ein Thema waren und das hat sich so ergeben, dass das dann gut dazu gepasst hat und hilft auch in vielen Situationen dann besser einzuschätzen und dann auch mit manchen Situationen besser umgehen zu können.
Jetzt haben Sie einen sehr, sehr professionellen Zugang zu Menschen, die unter schweren psychischen Druck stehen, die unter Situationen leiden, die sie normalerweise nicht gewohnt sind und die sie normalerweise nicht, ich sage bewusst, ertragen müssen. Wie sehen Sie denn die Situation von Menschen, die ja jetzt zu einem gewissen Grad doch eingesperrt sind?
Also ich glaube, dass das nicht nur für Menschen, die einen hohen psychischen Druck haben, schon über eine psychische Erkrankung von vorweg ein Problem ist, sondern das kann auch für jeden wie für Sie oder für mich ebenso ein Problem werden, weil wir es nicht gewohnt sind, dass wir in den eigenen vier Wänden bleiben müssen, dass wir nicht hinausgehen können, dass vielleicht Familien dann auch doch auf engeren Raum, das weiß ich als Sozialarbeiterin in der Weihnachten, da hat sich oft vieles dann wirklich auf die Spitze getrieben, weil die Menschen nicht gewohnt waren, über einen längeren Zeitraum auf engeren Raum gemeinsam leben zu müssen. Bei psychisch kranken Menschen ist es sehr unterschiedlich, weil es gibt welche, die sich verpflichten, sich zu Hause. Da ist nur das Hilfssystem wichtig und das ist Gott sei Dank auch aufrecht. Also deswegen danke ich auch allen, die in diesen helfenden Berufen tätig sind. Wir reden heute immer wieder von den Gesundheitsberufen, den Ärztinnen und Ärzten, den Pflegerinnen und Pflegern. Aber es gibt auch viele, die in den Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen tätig sind, die die Kinder betreuen, die Erzieherinnen und Erzieher. Wir haben aber auch jene, die mobile Betreuung machen bei psychisch Kranken über die verschiedensten Netzwerke. Deswegen ein großes Danke an all diejenigen, die eben genau da auch für diese Menschen da sind. Aber vielleicht zurück zu jenen, die in der täglichen Situation sind, so jetzt eingeschränkt zu sein. Da glaube ich, ist es auch wichtig, dass man gut zuhört, was jetzt auch immer wieder so an Sie gegeben werden. Also viele Experten machen sich jetzt schon Gedanken und es hat auch die Bundesregierung ein Paket auf den Weg gebracht, wo die Frauenministerin und die Justizministerin klargestellt haben, dass Hilfe gerade bei eskalierenden Gewalt da ist, dass die Telefone verstärkt werden, die Hotlines verstärkt werden, dass die Polizei vor Ort ist, dass Wegweisungen auf jeden Fall auch durchgeführt werden, dass sich da keiner Sorgen machen muss, wenn es zu Schwierigkeiten kommt und zu Eskalationen kommt, dass er nicht geschützt wird. Wichtig auch zur Beruhigung für die Familien oder für die Frauen auch ganz speziell, die in so Notsituationen kommen.
Jetzt gibt es sicherlich die Situation, wo normalerweise der Mann in der Früh aus dem Haus geht, die Frau vielleicht auch aus dem Haus geht, auf jeden Fall die Kinder aus dem Haus gehen. Das heißt, auf der 60 Quadratmeter Wohnung ist zwischen 7 Uhr und 19 Uhr eigentlich nichts los. Jetzt sind alle vier da und es knistert, es raschelt und es explodiert. Aus welchen Gründen auch immer, das wird natürlich öfters vorkommen. Kann man da überhaupt von außen, auch wenn man sich so gut auskennt wie Sie, irgendeinen Ratschlag geben?
Also wir reden nicht gerne von Ratschlägen, aber Unterstützung kann man geben. Und da wollte ich eben vorher schon darauf hinweisen, es gibt die Professionisten, es gibt die Expertinnen und Experten, es gibt die Hotlines, angefangen von der Telefonseelsorge, Männernotruf und so weiter und so fort, wo verstärkt angerufen werden kann. Das Wesentlichste ist, was schon immer wieder gesagt wurde, auch eine Tagesstruktur zu haben. Die erste Übung wäre zum Beispiel schon gemeinsam den Tag zu planen mit der Familie, weil da lernt man auch, sich auszutauschen und vielleicht auch gemeinsam Entscheidungen zu treffen, wo vielleicht auch unterschiedliche Haltungen und Meinungen da sind. Aber so dieses, den Tag zu planen, eine Woche dann zu planen, okay, was ist noch heute, wann wird die Aufgabe gemacht, wann wird geturnt, wann gehen wir vielleicht eine Runde spazieren, gerade bei Kindern, heute, das wird sehr wesentlich, weil die haben einen Bewegungsdrang, dass sie sich auch bewegen können, ja. Tagesstruktur wesentlich und dann miteinander reden. Das heißt, wenn einem etwas nicht passt, gleich ansprechen und nicht in sich hineinfressen und irgendwann kommt es in einer überschießenden Reaktion. Das ist etwas, was für jeden von uns eigentlich gilt und wo man ein bisschen schon vorbeugen kann, dass man die schwierige Situation ganz gut schmeißt.
Sie haben gerade schwierige Situationen angesprochen. Können Sie aufgrund Ihrer Ausbildung und Ihrer Erfahrungen Ihr engeres Umfeld besser unterstützen, als wenn Sie diese Ausbildung nicht hätten?
Also ich sage Ihnen ganz offen, es ist der persönlichen Betroffenheit oft genauso schwierig wie für jemanden, der den Beruf nicht hat, weil die Profession bringt es mit sich, dass man lernt, auf die Situation hinzuschauen. Vielleicht kriegt man schneller die Kurve dann, weil man gewohnt ist, mehr zu reden, mehr zu hinterfragen. Aber das kann auch wieder jemand anderen einem gegenüber wieder merken, wenn man viel nachfragt. Es gibt Menschen, die wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Das dann rechtzeitig zu erkennen, das ist die Herausforderung. Aber ich sage jetzt einmal, dort, wo man selber in der persönlichen Nähe steht, ist es wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht und ist vielleicht auch eine gewisse Herausforderung in diesen Zeiten.
Weil Sie gerade von Herausforderung gesprochen haben, das Gespräch führen wir zu Beginn der zweiten Sanktionswoche. Was sind denn für Sie persönlich die härtesten Einschränkungen, mit denen Sie jetzt leben müssen?
Also für mich ist es das Schwierigste, nämlich eigentlich so gut wie niemanden von Angesicht zu haben. Also ich muss gewisse Einkäufe tätigen, aber das versuche ich, dass ich maximal einmal in der Woche, wenn nicht sogar 10 Tage aushalte. Also das heißt, dann wirklich gleich mehr einkaufen. Aber sonst zum Beispiel auch im Freundeskreis, im Verwandtenkreis, man telefoniert, weil es hat jeder so seinen eigenen Wohnsitz, man telefoniert miteinander, man telefoniert mehr als sonst miteinander. Das ist auch etwas, was ich inzwischen wahrnehme. Was mir persönlich fehlt, ist so dieses Gegenüber. Das ist für mich eigentlich das Schwierigste.
Diese Situation von Angesicht zu Angesicht haben wir beide ja heute auch nicht. Wie gesagt, wir sind 15 Kilometer voneinander entfernt. Wenn wir dieses Gespräch in einem halben Jahr führen würden oder geführt hätten, wäre es hoffentlich unter ganz anderen Voraussetzungen gelaufen. Was erwarten Sie sich denn von den nächsten Monaten, sagen wir mal, bis hin zum Sommer? Persönlich, parteipolitisch, gesellschaftspolitisch, wie wird sich denn die Gesellschaft Ihrer Meinung nach verändern? Ganz egal, wie lange das auch andauern wird.
Ein bisschen schwierig jetzt auf die nächsten 3 Monate zu schauen. Was ich glaube, was sich auf jeden Fall verändern wird, ist, dass wir die Prioritäten anders setzen. Was ich auf der politischen Ebene merke, auch gesellschaftspolitisch, das Erkennen von Europa, dass wir uns nicht so sehr abhängig machen von anderen Ländern im Sinne von medizinischer Versorgung, im Sinne von Medikamentenerzeugung oder auch wirtschaftlich, ja. Also das heißt so, dass die Regionalität mehr zu achten ist, dass die Bevölkerung auch auf die steirischen Produkte, auf die österreichischen Produkte mehr wieder zurückgreifen, mehr Wert legen, dann auch schätzen, dass wir als Europa zusammenhalten und auch wenn es jetzt momentan eher in Richtung Grenzen schließen geht, um das Coronavirus nicht weiter unnötig weiter zu verbreiten, sondern dass jeder Staat für sich mit seinen Maßnahmen das in den Griff kriegt, trotzdem dann europäisch zu denken und zu sagen, wie können wir uns auch wirtschaftlich gut untereinander stützen und nicht so stark von anderen Wirtschaften abhängig zu sein. Jede Entscheidung, wie trifft das die Bevölkerung und wie trifft das die einzelne Person, diesen Blick zu schärfen, hoffe ich, dass wir auch durch diese Krise gelernt haben.
Ich wünsche uns allen, dass nur ein Teil dessen, was Sie hoffen, dass diese Krise bewirken kann, Wahrheit wird und dass wir in geraumer Zeit, ohne diese jetzt zu definieren, positiv zurückdenken oder zumindest einigermaßen positiv zurückdenken und vielleicht wirklich etwas Gutes daraus ziehen können und eine Zukunft vor uns haben, die nicht so düster aussieht, wie es für viele momentan zu sein scheint. Frau Rinner, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie heute unter diesen ungewöhnlichen Umständen mein Gast waren.
Gerne. Darf ich noch einen Dank anschließen, weil ich gesagt habe, diese Achtsamkeit, also in dem Gespräch war das auch zu merken, dafür bedanke ich mich sehr herzlich. Ich möchte aber auch bei der Achtsamkeit noch anschließen, dass wir auch für jene Berufe die Achtsamkeit entwickeln, die jetzt in der Krise sichtbar werden, aber dass wir die auch diese Achtsamkeit dann auch weitertragen. Das heißt nicht nur jetzt in kritischen Situationen, sondern dann auch in weiterer Folge im weiteren Leben und im weiteren Tun. Das würde ich mir wünschen und ich sage sehr herzlich Danke Ihnen für das Gespräch, Herr Sigmund, und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.
Bleiben Sie auch gesund. Ich glaube, in Tagen wie diesen ist das weitaus mehr als eine Floskel. Das wünsche ich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Ausgabe präsentieren.